Wir wollen bei Cocheck Menschen helfen, Produkte besser zu verstehen, auch besser Kaufentscheidungen zu treffen. Und zwar, indem sie halt Wissen haben. Wissen ist ja Macht.
Dass es Boris Mann hat.
Ich meine, unsere Vision ist es, eine Welt zu schaffen, wo halt Menschen sehr einfach Produkte finden, die gut zu ihnen passen, die gesund sind, die gut für unsere Zukunft sind, also für unseren Planeten. Die Entwicklung ist eigentlich gut. Die Unternehmen wissen, dass sie was machen müssen. Und einige sind da ein bisschen weiter, einige ein bisschen weniger weit, aber die Tendenz ist schon Richtung zu besseren Produkten.
Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und deren Geschichten, wie sie etwas verändern. Diese Folge ist mit Boris Mannhardt. Wir sprechen über Cocheck, was es bedeutet, solch eine Organisation zu führen und welche Erfahrungen er in seiner Karriere gemacht hat. Bevor Boris bei Cocheck eingestiegen ist, war er selbst als Unternehmer tätig.
Ich bin langjähriger Unternehmer. Ich habe mein erstes Unternehmen schon in den 90er Jahren gegründet. Das war jetzt eigentlich so, ich habe noch nicht mal von Startups gesprochen. Also einfach ein Unternehmen und habe das auch dann an ein Konsumgüterunternehmen international verkauft können. Habe dann jahrelang eigentlich Unternehmen beraten im Bereich Digitalisierung. Dann vor Cocheck ein Fintech-Unternehmen mitgegründet, das inzwischen ein sogenanntes Unicorn ist, also über 1 Milliarde bewertet wird. Und wie gesagt, dann von diesen einfach sehr klar auf Business Case oder auf Business sehr fokussierten Unternehmen dann bei Cocheck zu Cocheck gewechselt, was eher dann ein sehr wertegetriebenes Unternehmen ist.
Boris hatte also zuvor schon mehrere Unternehmen gegründet und das sogar sehr erfolgreich. Wie kam es dann also dazu, dass er bei Cocheck eingestiegen ist?
Für mich war es damals so eine Zeit, das war jetzt vor gut 5 Jahren, als ich bei Cocheck gestartet bin. Da war ich so knapp, also gegen die 40 ging's. Ja. Und ich hatte schon verschiedene Firmen gegründet, war in verschiedenen Projekten involviert, fast alles digital. Und fast alles in Bereichen Marketing, Fintech war das letzte größere Thema. Und eigentlich so Themen, wo man nicht wirklich was bewegen kann, außer natürlich Geld verdienen. Ja? Und ich denke, es ist auch vielleicht so ein bisschen mit meiner Art von Midlife Crisis zu tun, ich weiß es nicht. Aber ich wollte irgendwann mal etwas machen, wo man wirklich die Welt ein bisschen verändern kann, zum Guten. Und der zweite Ansporn ist da auch, dass ich bin Vater, ich habe 2 Söhne, die sind jetzt mittlerweile 13 und 14 und die interessieren sich inzwischen, wie die ganze Generation auch, die so folgt, für diese Themen, Nachhaltigkeit, Gesundheit etc. Und ich finde das extrem schön. Jetzt auch letzte Woche ist einer meiner Söhne ist das Mundrich zurückgekommen und hat gesagt, sie hatten jetzt gerade was über Cocheck gehabt. Und ich finde das super schön, wenn das irgendwie, wenn man wirklich so der Gesellschaft, seiner Familie, seinem Umfeld ein bisschen was zurückgeben kann. Ja. Das spornt mich eigentlich an, das spornt mich bei meiner Arbeit an. Und natürlich immer auch schön, die vielen Feedbacks, die wir kriegen. Also wir kriegen wirklich Dutzende Mails jeden Tag von Leuten, die das toll finden, was wir machen. Leute, die es auch nicht so toll finden. Das gibt es natürlich auch, oder die sich irgendwas stören. Aber trotzdem, es ist etwas da, man kriegt Feedback, man merkt, es ist emotionaler.
Was ist so eine der wichtigsten Erfahrungen, die du gemacht hast? Oder was, wo du sagst, hey, das waren so die wertvollsten Sachen, die du gelernt hast?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, Simon. Weil das Schöne ist ja eben gerade, dass man immer lernt. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendwann habe ich gelernt, dass ich noch immer sehr viel dazu lernen muss und eigentlich noch sehr wenig weiß. Und sobald du bewusst bist, dass es immer weitergeht und dass du quasi nie auch als Person, als Persönlichkeit nie fertig bist, ja, also nirgendwo dann, wenn du sagst, das bist jetzt du, ja, und das ist dein Stil, sondern dass sich das immer weiterentwickelt. Ich glaube, das ist gerade das Schöne. Also das konstante Lernen. Und das auch in einem Team zu machen, weil das ist da diese Momente, wenn man ein Unternehmen gründet und die erste Phase, also Startup, und die zweite Phase, sagst du, also Scale-up, ja, wir sind ja immer sehr intensiv, man verbringt sehr viel Zeit mit verschiedenen Personen. Und ich würde gerade sagen, jetzt haben wir so eine Situation im Unternehmen, wo wir viel, viel mehr über diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenspiel von Personen wieder lernen und ich auch wieder ganz neue Sachen lernen und auch wieder sagen muss, okay, ja, es sind viele, viele Ideen, die ich hatte, die waren vielleicht nicht richtig, ja, die muss man wieder überdenken und das ist eigentlich immer das Schöne. Also es hört nie auf, ja.
Okay. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es doch immer so ein paar Sachen gibt, vielleicht auch Misserfolge. Es gibt ja immer, man stößt immer auf irgendwelche Hindernisse und Sachen, die man dann bewältigen muss. Und jedes Unternehmen ist auch sicherlich anders. Gibt es trotzdem irgendwie so ein paar Sachen, wo du sagst, hey, die hättest du dir gewünscht, dass du die früher gewusst hättest? Jetzt mal bezogen auf deine Unternehmen, die du gegründet hast, bevor du zu CoachCheck gegangen bist.
Ich glaube eben, dieses Wissen, dass man sich permanent weiterentwickeln muss, das hätte ich gerne früher gewusst. Ich war sehr früh erfolgreich und für mich gab es dann so eine Zeit, wo ich eigentlich stagniert bin, ja, wo ich das Gefühl hatte, so typischerweise halt mit irgendwie 25, 26, ja, hatte ich dann irgendwie gedacht, jetzt hast du schon vieles erreicht, jetzt geht's immer weiter so und du machst jetzt einfach dein Ding, das ist Schema A, ja, und das nächste Mal wieder gleich und so. Und da habe ich wirklich ein paar Jahre verloren, weil ich dann persönlich stehen geblieben bin, ja, indem ich das Gleiche wiederholt habe. Und aber wie gesagt, ich meine, natürlich ist mein Weg mit vielen, vielen Niederlagen gepflastert. Und natürlich lernt man aus diesen Niederlagen immer sehr gut. Ist auch natürlich ein schmerzhafter Prozess. Aber ich glaube, das gehört einfach sehr, sehr stark dazu. Und die passieren ja irgendwie täglich. Das ist wahrscheinlich erst das Schöne in einem Startup, ja, dass man Niederlage und Erfolg können so nahe beieinander sein, dass teilweise in 24 Stunden fliegt man hoch und fällt tief. Ja. Das ist, man weiß auch nie, was kommt.
Also erstmal finde ich mega gut auch, dass du es mehrmals jetzt auch so betonst, dass man halt nie auslernt. Genau. Und letztendlich, egal wie erfolgreich man ist, es gibt immer so unglaublich viel, was man noch lernen kann. Und einfach in sich selbst zu investieren, in die eigene Entwicklung, ist deswegen so wichtig, egal wo man steht. Absolut, ja. Und du hast jetzt gerade schon nochmal Misserfolg auch angesprochen. Gibt es denn irgendwie sowas wie ein besonderes Misserfolg, was vielleicht einen späteren Erfolg vorbereitet hat? Denn oft ist es ja so, man sieht irgendwie eine erfolgreiche Person und sieht, oh, oder man sieht jetzt zum Beispiel dich und sagt, boah, du hast so viele Unternehmen gegründet, bist jetzt Geschäftsführer, machst so viele große, tolle Sachen. Und es kann sehr, ja, wenn man es selbstständig gemacht hat, so überfordernd wirken und sagen, oh, ja, würde ich nie schaffen. Darum denke ich, ist es so wichtig, dass man auch ja immer wieder sich vor Augen hält, dass andere Personen genauso Misserfolge erleben und dass die einfach dazugehören. Also gibt es irgendwie einen besonderen Misserfolg, vielleicht einen Lieblingsmisserfolg von dir, den anderen Erfolg vorbereitet haben?
Lieblingsmisserfolg. Gut, ich meine, das ist sicher für mich so für mich persönlich so die wahrscheinlich schmerzhafteste Zeit, wo aber dann eben auch viele Learnings daraus entstanden sind. War sicher die Zeit, als ich Firmen beraten habe und dort, das war vor allem das Thema digitales Marketing etc. Und dort irgendwie, das gesagt, mich so ein bisschen im Kreis gedreht habe, dann irgendwann immer so ein bisschen das Gleiche gemacht habe. Und das hat danach nicht zum Erfolg geführt. Ja. Irgendwann war es dann halt so ein bisschen ausgelutscht. Ja. Und das haben dann auch alle gesehen. Ja. Und dann musste ich aus dieser Zeit wirklich komplett neu erfinden. Ich habe dann für mich auch gesehen, ich will nicht mehr Leute beraten, sondern ich will wirklich eigentlich mein Ding machen und meine Ideen umsetzen können. Und habe dann das Unternehmen auch für fast eigentlich kein Geld dann abgegeben und mich dann komplett aus diesem Unternehmen rausgezogen. Das Unternehmen gibt's heute noch, ja, es ist nicht irgendwie komplett jetzt, es ging nicht komplett den Bach runter. Aber für mich war es einfach klar, ich will mich wie ein bisschen neu erfinden und halt Sachen machen, die Spaß machen. Und dann gibt es natürlich tausende von kleineren Misserfolgen, die einfach passieren, auch bei Codecheck, ja, wo man sagt, man hat eine Idee, man hat eine Hypothese und die geht halt nicht auf. Ja, und dann, glaube ich, braucht es dann auch irgendwann einfach die Einsicht, dass man falsch lag. Und das ist halt ein bisschen die Gefahr manchmal, dass man sich versucht, oder man versucht, Recht zu haben. Ja. Ich glaube, das ist etwas, das man nicht, da sollte man sich so ein bisschen davon distanzieren können.
Ja, voll gut. Und gerade wie du es auch formuliert hast, scheinst du auch inzwischen zumindest mit diesem Mindset ranzugehen. Du hast ja gleich schon gesagt, wenn man eine Hypothese hat, ich glaube, das ist so wirklich den großen Unterschied. Dass es nicht heißt, hey, ich denke etwas und das ist so die Wahrheit und dann stürzt halt meine Welt ein, wenn es nicht ist, sondern ja, ich habe eine Hypothese und wenn sie dann halt falsch war, dann gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, die ich noch hänge.
Das ist, es gibt ja kein, also es geht ja oft auch um Entscheidungen und Entscheidungen, das ist ganz wichtig, das heißt erscheiden. Also man entscheidet sich von einem anderen Weg oder geht dann wirklich einen Weg und den Weg ganz zurück kann man nicht mehr gehen, aber man kann sich dann wieder entscheiden, wieder einen anderen Weg zu gehen. Es gibt immer wieder halt Kreuzungen. Und ich glaube, das ist da wichtig, dass man sich entscheidet. Ja? Und nicht, ich glaube, der größte Fehler, so den man machen kann, ist, sich nicht zu entscheiden. Und versuchen, das irgendwie richtig zu machen. Und ich glaube, das ist sicher was ich ganz, ganz gut kann. Und ich glaube dort auch nicht an irgendwie unglaublich tiefe Analysen, weil ich glaube, irgendwann muss man einfach sagen, okay, man hat jetzt die Information zusammen und geht jetzt diesen Weg. Und wenn der halt dann falsch war, was halt oft gerade bei Projekten wie zum Beispiel eine App oder so, ja, wo du halt sehr vielen Menschen arbeitest, hast du viele Daten, aber wie Leute auf Änderungen reagieren, kannst du nur sehr, sehr bedingt voraussagen. Ja, da gibt es natürlich viele gute Möglichkeiten inzwischen, wie AB-Tests oder so, ja, wo man dann schon auch jetzt nicht volles Risiko gehen muss. Aber manchmal ist es einfach so, dass, ich sag's mal, so ein Rebranding oder so, da muss man sich einfach irgendwann entscheiden und sagen, das ist jetzt der Weg, den ich gehe.
Mhm. Du hast davor schon gesagt, du hast als Berater warst du tätig, hast dann davon dem Rücken gekehrt, weil du gesagt hast, du willst doch deine eigene Sache machen. Und ich glaube, inzwischen und zur Zeit gibt es ja dieses Unternehmertum, Leute wollen was gründen, ist sehr, sehr Trend. Ganz viele wollen irgendwie einen Startup haben, wollen halt einfach Gründer sein. Und du hast es ja, wie gesagt, auch erfolgreich gemacht, hast dich dann aber trotzdem dazu entschieden, zu sagen, hey, du bist jetzt Geschäftsführer von Codecheck und du schließt dich dem an, was ja nicht dein Baby in dem Prinzip ist. Ja, du hast also nicht mehr dieses Label Gründer in der Hinsicht, was viele irgendwie so scharf drauf sind. Kannst du mal sagen, wie es dir damit geht und wie du vielleicht das so grundsätzlich siehst oder wie auch deine Einschätzung dort momentan ist?
Also mal kurz, mir bedeuten solche Titel eigentlich überhaupt nichts, sondern es geht ja darum, was man eigentlich macht, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es so einfach den Gründer oder die Gründerin gibt, sondern es ist immer ein Teamwork, ja. Also wenn du einfach der Gründer bleibst, ja, dann bleibst du auch irgendwo wahrscheinlich stehen und kommst nicht sehr weit, ja. Irgendwann geht es ja wirklich darum, dass man die Basis legt für ein erfolgreiches Unternehmen oder Projekt oder wie auch immer. Und für mich, wie gesagt, also ich glaube, was macht ein Gründer aus? Gründer macht ja aus, dass man den Grundstein legt eben für ein skalierbares Unternehmen. Und das war jetzt schon bei Codecheck schon so, dass wir ja die Firma erst gegründet haben zu dieser Zeit, dass ich dazu gestoßen bin. Das Projekt Codecheck oder die Idee Codecheck gab es schon vorher. Und für mich ist das persönlich, ist das die spannende Phase, wenn es dann, wie gesagt, darum geht, eine Idee in Realität umzusetzen oder noch stärker zu machen. Das heißt, ob die Idee jetzt von mir stammt, im Fall jetzt von Codecheck, von Roman oder in anderen Fällen, wo ich auch nur Mitgründer war, auch von einer anderen Person, das ist im Prinzip irrelevant, finde ich. Und dann generell zum Thema Gründer. Ich finde das super, dass das Unternehmertum wieder in ist, ja, dass Leute Risiko eingehen wollen. Ich glaube, das ist für die Wirtschaft extrem wichtig, dass wir nicht nur irgendwie Beamte haben im Staat, sondern dass wirklich auch Neues geschaffen wird. Ich würde es einfach nicht allen empfehlen. Ich glaube, man muss ein bisschen die Persönlichkeit dazu sein. Und es braucht auch wirklich gute Leute, die dann in diesen Firmen arbeiten. Ja? Und die können genauso viel beeinflussen in ihrem Bereich, gute Spezialisten dazu. Und ich glaube, das ist gute Mischung braucht es, ja.
Ja, voll gut. Also voll gut, dass du es auch nochmal so betonst, sag ich mal, wie wichtig die anderen sind. Ich sag mal, ein Gründer, der die Idee hat, okay, ist mega wichtig, aber wenn er alleine ist, dann kann er auch nichts bewirken. Sondern es ist ja gerade vielleicht auch die Zweitperson. Und das ist was Derek Sivers auch in einem TED-Talk gesagt hat. Das ist halt wichtig. Und das braucht vielleicht auch Mut und Courage, jemandem zu folgen, der erstmal eine verrückte Idee hat. Und die wird erst nicht mehr so ganz verrückt, ja, wenn dann andere Leute sich ihm anschließen. Mhm. Lass uns mal so ein bisschen zu CodeCheck umschwenken. Und du hast gerade schon gesagt, von der Idee, dass es die schon an sich gab. Ich sag mal so ein bisschen, du die geholfen hast, die in eine Form zu bringen, daraus dann noch ein Unternehmen zu machen. Was ist denn die Idee von CodeCheck? Mal so kurz und knapp.
Also ganz, ganz knapp, es geht um Transparenz. Ja. Das heißt, wir wollen bei CodeCheck Menschen helfen, Produkte besser zu verstehen und auch besser Kaufentscheidungen zu treffen. Und zwar, indem sie halt Wissen haben. Wissen ist ja Macht. Ja. Und wir sind überzeugt, dass Konsumenten durch ihr Handeln und durch Wissen eben Awareness den Markt ändern können, zum Positiven hin. Ja. CodeCheck soll quasi ein Medium sein, das die Menschen, die Konsumenten da unterstützt. Vielleicht noch ganz kurz, wie das Ganze entstanden ist. Der Gründer Roman Bleichenbacher, der hatte die Idee einfach mal so von irgendeinem Tool oder irgendwas, als er in Kuba war und sich eine Mango gekauft hat. Und als er dann vom Markt zurückgekommen ist, zu seinen kubanischen Freunden, haben die ihn komplett ausgelacht und haben gesagt, was hast du da gekauft? Und er sagt, eine Mango. Und dann sagt, das kannst du doch nicht essen, das ist völlig unreif. Ja? Die haben dich da den Tisch gezogen. Und das war für ihn so der Moment, wo er gedacht hat, ja, wie kann ich das irgendwie, dieses Wissen skalieren? Ja? Also die lokalen Leute wissen das ja. Denen würde das Gleiche passieren, wenn sie in der Schweiz vielleicht ein Fondue essen, Fondue kaufen würden. Ja. Also von dem her, wie kann man das so irgendwie diese Transparenz herstellen? Und er hat dann lange mit diesem Thema experimentiert und ist sehr, sehr früh mit der Idee CodeCheck als Wiki-Plattform, also das ist sehr früh umgesetzt. Und es war auch dann eine der ersten iPhone-Apps, so 2010 oder so, ja. Also schon auch dort super früh. Und gegründet die Firma haben wir dann 2014. Und in dieser Zeit finde ich das ganze Thema auch viel relevanter geworden. Weil 2014 war jetzt noch nicht so, dass man jetzt extrem darauf geachtet hat, so was man kauft. Und da merkt man schon, dass in den letzten 2 Jahren sehr viel passiert. Soweit ich weiß, ist Aldi inzwischen der größte Biohändler in Deutschland. Das hätte man sich vor 4 Jahren nicht vorstellen können, sowas, ja. Also der Markt ändert sich tatsächlich.
Das glaube ich sehr gerne. Voll gut auch solche Geschichten. Ich würde gerne mich nochmal, würde mich sehr interessieren, was es vielleicht braucht von der Idee, dann auch wirklich daraus ein Geschäftsmodell zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Herausforderung ist. Kannst du davor vielleicht nochmal so ein bisschen, also du hast jetzt, ich finde, sehr gut auch gesagt und klar, euch geht es darum, die Kunden ein bisschen, ja, zu Empowerment, also zu irgendwas zu ermächtigen, Selbstentscheidungen zu treffen, halt mit den richtigen Informationen zu geben. Kannst du noch so mal auch kurz auf eure Mission, auf eure Vision so knapp eingehen?
Genau, also wir, ich meine, unsere Vision ist es, eine Welt zu schaffen, wo halt Menschen sehr einfach Produkte finden, die gut sind, passen, die gesund sind, die gut für unsere Zukunft sind, also für unseren Planeten. Also das heißt, wir haben so die Elemente Gesundheit und Nachhaltigkeit dort drin. Die versuchen wir auch zu kombinieren. Das ist nicht immer ganz leicht, ja, weil einigen ist jetzt da sind nur gewisse Themen wichtig, andere nicht. Und auch deshalb ist Coacheck heute personalisierbar. Das heißt, man kann so die Bewertung, die wir bieten, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ja, wie wir das genau machen. Ja. Also man scannt den Barcode von Produkten und kriegt dann eine Bewertung. Die Bewertung ist eben auf Basis von den persönlichen Einstellungen und immer auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also es ist nicht irgendwie einfach so, dass wir jetzt sagen, okay, das Produkt ist gut oder nicht gut, sondern da gibt es ein eigenes wissenschaftliches Team dahinter, da gibt es Partner wie halt WWF oder BUND, die gewisse Themenbereiche abdecken, wie jetzt Palmöl, Mikroplastik etc. Es gibt auch Themen wie Gluten oder Laktose, die jetzt nicht unbedingt Einfluss haben auf Gesundheit oder Nachhaltigkeit, sondern dann persönliche Einstellungen sind für Nutzer, die das benötigen oder Konsumenten, die es benötigen. Es gibt einen Filter für vegane Produkte. Das heißt, wir versuchen dort sehr eine breite, holistische Informationen zu einem Produkt dann abzugeben. Unser Fokus ist immer Lebensmittel und Kosmetik und Haushaltprodukte. Also alles, was so, wo wir wirklich direkt auch Berührung haben damit. Engagieren uns auch weiter. Also machen auch Studien zum Beispiel. Wir haben sehr viele Daten vom Markt und versuchen dort natürlich auch ein bisschen die Politik und Hersteller zu beeinflussen. Gerade so Themen wie Mikroplastik. Ja. Viele Themen sind umstritten, ja, muss man auch sagen, aber für mich macht es einfach keinen Sinn, dass Produkte Plastik drin halten, die halt wirklich direkt in unser Grundwasser auch gehen, ja, wenn sie mehr gehen. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt.
Ja, aber mega, mega gut.
Ja, aber nicht zu weit.
Erstmal finde ich, wird dann deutlich, ich sag mal, wie viel Mühe euch geht oder wie weit ihr auch geht, zu sagen dann, dass es möglichst gut und ihr euren Kunden auch dienen könnt, zu sagen, ja, wir wollen euch die Möglichkeit geben, auch herauszufinden und oder anders, was euch halt wichtig ist, indem ihr halt Funktionalitäten der Personalisierung gebt. Gleichzeitig, was ich rausgehört, auch gerade mit Studien, wissenschaftlichen Ansätzen, ist es, dass ihr schaut, dass es möglichst auch wirksam ist und einfach ja nicht ist, oh ja, wir schauen mal und bewerten es einfach selbst nach unserer persönlichen Meinung oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Punkt der Objektivität wichtig ist. Also auch einfach von anderen, dass Leute wollen, also gerade in dem Punkt, wenn es darum geht, Lebensmittel oder Produkte zu bewerten nach bestimmten Kriterien, ist einfach der Punkt, ob die Glaubwürdigkeit dann auch euch gegenüber da ist, dem Kunden. Darum ist dieser Punkt der Objektivität, glaube ich, so wichtig. Was, also ja, ist es wirklich so und was tut ihr dafür?
Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, es ist auch eine Illusion irgendwo durch. Ja. Also ganz objektiv ist man nicht. Und das ist schon deshalb nicht so, weil man gerade ein Unternehmen wie Coaching ja auch mit einer Idee gegründet hat, also man möchte was verändern. Und objektiv ist auch von, ich würde jetzt mal sagen, sowieso in diesen Bereichen extrem schwierig, weil es gibt ja zu jedem Thema verschiedene Studien, die dann auch verschiedene Sachen aussagen, ja. Und es gibt auch einen Staat oder Kommission, staatliche Kommission, die dann gewisse, zum Beispiel Inhaltsstoffe verbieten oder erlauben. Und da könnte man schon sagen, objektiv wäre, dass alles, was erlaubt ist, ist gut. Das ist zum Beispiel etwas, was wir immer wieder hören von Unternehmen und Herstellern. Wir glauben eigentlich, dass Konsumenten mündig sind und selber entscheiden können. Und wir versuchen einfach dort möglichst viele Informationen dann zur Verfügung zu stellen. Und das sehen wir, also wir sehen uns eher als quasi Berater in diesem Sinne und nicht als irgendwie so Label oder so oder Zertifizierung, ja. So wirklich als Berater, dass wir sagen, okay, dir ist jetzt das wichtig, dann nimmst du vielleicht lieber ein anderes Produkt. Ja. Oder natürlich in gewissen Fällen, wenn jetzt eben zum Beispiel einen veganen Lifestyle hat, dann gibt es halt wirklich ein Ja oder ein Nein. Hat es halt einfach ein Produkt, das man nicht konsumieren kann. Also von dem her, Objektivität schwierig, aber das, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist der Glaubwürdigkeit. Und da ist es, das geben wir natürlich diese immer relativ, ich sag's mal so, thin line, ja, zwischen Unternehmertum, also wir müssen ja irgendwie, wir sind auch ein Business, und eben diese komplette Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit, ja. Und da gibt's auch immer wieder Kritik. Was wir dazu sagen können, ist, dass wir nutzen ja einen Algorithmus für die Bewertung. Und dieser Algorithmus ist immer gleich. Ja, also wir haben auch gar keinen Einfluss auf den. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, ich glaube das einfach nicht. Das passiert, aber es ist einfach so, das ist Tatsache, dass wir, auch wenn wir auch Werbung haben bei uns in der App, die übrigens zum größten Teil programmatisch abläuft, das heißt, wir haben gar keinen Einfluss mehr bei uns, wir können uns gewisse Themen erschließen, ne? Aber das ist auch von dem her etwas, das auch uns wiederum nicht beeinflusst. Ja. Ja, also von dem her kann man sagen, ja, sind für uns ist so, du kannst dir vorstellen, so ein bisschen wie ein klassisches, eine klassische Qualitätszeitung, ne? Wo man Inhalt und also Redaktion und Verkauf eigentlich komplett getrennt hat, ist bei uns ganz, ganz ähnlich.
Und ja, ich glaube, daran sieht man noch gut. Einerseits, was du auch meintest schon, oft ist es ja auch so, dass Studien sich widersprechen, je nachdem, welchen Blickwinkel man halt auch genau betrachtet. Es ist halt nicht eindeutig. In den seltensten Fällen und gerade wenn es irgendwie um Gesundheit geht oder auch wenn es Umfeldfaktoren, da gibt es einfach nicht die beste Lösung, sondern da ist irgendwie ein gewisses Abwägen nötig. Andererseits, wenn doch, du hast ja gesprochen, euch geht es auch um mehr und ihr probiert nicht nur, ich sag mal, eine App zu erstellen, sondern ihr beratet ja auch einfach mit den Daten, die ihr habt, ihr stellt Selbststudien, guckt dort und da ist dieser Punkt der Objektivität, der auch, ich sag mal, unabhängig von anderen zu sein, natürlich auch schwer. Weil wenn ihr eine gewisse größere Vision, eine größere Mission habt, dann muss man auch mit anderen Leuten oder anderen Organisationen zusammenarbeiten. Und sobald man mit anderen zusammenarbeitet, ist natürlich auch immer schnell, ja, wie unabhängig ist man dann von anderen? Ich glaube, daran sieht man sehr, sehr gut, wie ja schwierig es ist, zu sagen, einerseits, man möchte objektiv sein, man möchte unabhängig sein und dann trotzdem halt irgendwie gut und effektiv das machen, was man machen möchte.
Ich denke mir, es gibt da ein ganz wichtiges, wie soll man sagen, Tool Tool für Unternehmen, das sind Werte. Und da setzen wir halt an, dass wir einfach sehr starke Werte haben, das hat zum Beispiel eben Ehrlichkeit, Fairness, oder Transparenz sind bei uns Werte, die wir versuchen, und versuchen, das ist natürlich immer etwas, das klappt nicht immer, aber wir suchen das eigentlich in jede unserer Handlung zu implementieren. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Und was du auch angesprochen hast, ich glaube daran, dass Unternehmen sich generell ändern müssen. Und ich glaube daran, dass wir mit CoCheck ein Unternehmen schaffen, das so ein bisschen ein Modell sein kann für Unternehmen der Zukunft. Und zwar indem wir eben starke Werte haben und eine Vision haben, die nicht nur heißt, möglichst viel Geld machen, ja, sondern wirklich eigentlich eine ganz andere Herangehensweise haben und ganz andere Wurzeln haben jetzt. Und ich denke, in einer Zeit, wo viele Unternehmen mehr Geld besitzen als Staaten teilweise, müsste es eigentlich fast Standard sein, dass Unternehmen solche Werte auch leben, was zu unserer Gesellschaft beitragen.
Ja, ich denke auch, Werte sind so wichtig und auch einfach können einfach die Grundlage sein für Unternehmensentscheidungen dann auch. Und du hast gerade schon gesagt, dass es euch wichtig ist, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen als Vorbildfunktion dann für andere Unternehmen nehmen würdet. Was würde sich dann ändern? Oder warum denkst du, dass es so wichtig ist, dass auch andere Unternehmen das tun? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber das denkst du, was würde sich dadurch dann ändern?
Ja gut, das kann sehr, sehr weit gehen. Ich denke mir, es wäre schon mal gut, wenn alle Unternehmen Steuern bezahlen würden oder gerecht Steuern bezahlen würden. Dass man nicht irgendwelche Vermögen dann irgendwie in Steueroasen dann parkiert. Ja, das ist auch ein Problem, dass dann keine Innovation mehr passiert. Das ist gerade so, in unserer heutigen Zeit ist es leider aktuell der Fall. Es passiert sehr, sehr wenig Innovation, weil sehr, sehr viel Geld blockiert ist. Und ich glaube, wenn wir dort mal starten würden, dann wäre das schon mal gut. Ich glaube, das müsste irgendwie auch das müsste auch im Interesse von Aktionären sein, Interesse von Firmen sein, dass da eine Gerechtigkeit herrscht. Und ich denke einfach, also man sieht es immer schön an Unternehmen wie zum Beispiel Apple, ja, die ja sehr viel bewegt haben jetzt, ich meine nicht im sozialen Bereich, aber in den Bereichen Innovation und wirklich eigentlich erfolgshungrig waren, ja, sehr, sehr lange. Und jetzt heute ist eben so ein Verwalter, ja, der halt in Irland jetzt Milliarden parkiert hat und das Geld nicht mehr zurückbringen kann und so und einfach so, ja, diesen Weg jetzt ein bisschen weitergeht noch, ja. Was ich sehr, sehr schade finde persönlich. Oder zum Beispiel danach Produktionsbedingungen hat, die miserabel sind. China, Foxconn oder so, ja. Und wirklich alles nur auf Gewinnmaximierung rausläuft. Was jetzt nicht irgendwie als extreme Systemkritik jetzt angehört werden muss, sondern eher, ich denke mir, eher, wir müssen uns dort verbessern genau diesen Bereichen ansetzen.
Lass uns mal nochmal wieder zurück zu Coachee kommen. Und du hattest gerade gesagt, dass ihr euch mehr so ein bisschen als Berater seht und dass der Kunde eigentlich oder der Nutzer dann mündig wird und ihr ihm einfach möglichst Informationen gibt, dass er selbst eine Entscheidung fällen kann. Und vor dem Hintergrund, dass es halt nun mal nicht so einfach ist, dass es entgegengesetzte Studien gibt, entgegengesetzte Meinungen, wo es einfach nicht die richtige Antwort gibt, kann es ja schnell passieren, kann ich mir vorstellen zumindest, dass es schnell passieren kann, dass der Nutzer sich überfordert fühlt. Wenn es nicht darum geht, eine Empfehlung zu geben. Weil eigentlich, und das ist ja, was die meisten suchen. Und sie wollen ja sagen, hey, das ist mir wichtig und ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte vegan leben oder ich möchte möglichst umweltbewusst leben und jetzt empfehle mir das Richtige nicht. Ich möchte ja, kann ich mir vorstellen, die meisten wollen keine Selbstentscheidung treffen, sondern durch diese App soll es ja eigentlich dem leichter fallen. Es ist eine Herausforderung von euch zu sagen, das so zu machen, dass ihr vielleicht dem anderen diese Person wirklich ermächtigt, den Nutzer, und gleichzeitig halt nicht zu viel ihn überfordert einfach.
Ja, also triffst du genau den Punkt eigentlich, oder unsere größte Herausforderung, so das Abwägen zwischen halt, Vereinfachung von Themen und eben quasi das ganze Spektrum auch aufzeigen. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, wir sind da jetzt noch nicht am Ende angekommen. Ja. Also es ist immer noch so etwas, das wir laufend verbessern müssen und wollen und auch nicht allen gerecht werden können. Ja. Es gibt halt da Menschen, die wirklich ein super simples Feedback wollen. Und nichts lesen wollen. Und das ist ja auch okay und verständlich, gerade wenn du schon im Einkaufsprozess bist, ja, und irgendwie sowieso schon im Stress bist, bist du nicht noch mehr Komplexität. Aber andere Menschen sehen wir auch so ganz gut bei unseren Statistiken, dass die wirklich lesen, was dahinter steckt, ja, wieso das so ist, ja. Und ich glaube, das ist da auch so ein Thema ein bisschen, von UX, also wie stellt man den Nutzern diese Informationen zur Verfügung? Wie kriege ich auch mehr Informationen, wenn ich eben will? Und da versuchen wir immer besser zu werden. Wie gesagt, das sind wir, kann ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt da schon die perfekte Lösung gefunden haben. Was sicher das eine ist, ist eben, dass wir bieten einen Bewertungskreis. Der hat einfach grün und rot drin. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz simple Lösung, weil je mehr rot, desto schlechter passt das Produkt zu meinem Lifestyle quasi. Und ja, das müsste dann eigentlich, wenn du tatsächlich der personalisiert hast, müsste das dann bei dem Einkauf schon reichen. Es gibt dann auch zusätzlich noch Produktempfehlungen. Und dort werden wir auch noch dieses Jahr noch einen großen Schritt vorwärts machen. Das heißt, diese noch persönlicher zu gestalten, besser zu gestalten, besser auf die Nutzer einzugehen, auch zum Beispiel Location-based, also auch zu gucken, wenn man an dem Rewe ist, dass man dann echt irgendwie Empfehlungen von Aldi bekommt. Solche Themen. Also es ist eine never-ending Story. Ich muss dazu sagen, wir haben rund 2 Millionen Produktdaten von Lebensmittel, Kosmetika und Haushaltsprodukten. Und das ist schon auch schwierig, dann immer das genau das Richtige zu treffen. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Das ist nie fertig.
So wie du gesagt hast, beim Anfang mit der eigenen Entwicklung selbst lernen. So ist es halt genauso auch bei einer Organisation. Man ist sicherlich nie fertig. Es gibt nicht die perfekte Lösung. Und alleine wenn, gerade in solchen Bereichen, entwickelt sich die Technik und die Möglichkeiten damit ja einfach enorm.
Absolut, ja.
Vorhin hattest du so ein bisschen gesagt, auch nochmal zu dem Strang, dir ging es darum, auch diese Idee Form zu geben. Was war dabei eine Herausforderung und was ist vielleicht auch so allgemein, woran siehst du Herausforderungen dabei oder was braucht es, wenn du diese Idee hattest, jetzt einfach mal nimmst, die Roman damals hatte, die ist ja, ich sag mal, an sich recht simpel und kann ja, du hast eine Form von einer Datenbank, okay, damals war es ein Wiki und jetzt hat sich's weiterentwickelt schon, jetzt ist es eine App, alles ist deutlich intelligenter. Was braucht es, um von dieser Idee dann auch ein wirklich funktionierendes Geschäftsmodell zu haben, also ein wirkliches Unternehmen? Und nicht, wie man ein Unternehmen aufbaut, sondern eher von solcher einer Idee daraus dann ein Geschäftsmodell zu machen.
Also mal generell die Idee in Realität umzusetzen, das hat der Roman natürlich extrem gut gemacht, weil man muss sich vorstellen, er hatte die Vision eigentlich, das Ganze irgendwann mal aufs Handy zu bringen, bevor es Smartphones gab. Und hat da schon rumprobiert mit diesen Nokia-Handys und was ich was. Ja, also es war schon sehr früh und ich glaube, irgendwie diese Basis, so die steht schon jetzt schon sehr lange und es ist jetzt schon eher so ein Weiterentwickeln von dieser Basis-Idee. Das andere Thema, wie macht man jetzt aus sowas auch ein Geschäft, ja, wie baut man eine Firma um eine Idee? Das ist noch was, das noch ein bisschen komplexer ist wahrscheinlich, weil Coachica nie eine Business-Idee war, sondern wirklich eine Idee, die halt die Welt verändern sollte. Und ich glaube, da kommt uns jetzt aktuell so ein bisschen der generelle Trend zur Nachhaltigkeit und Gesundheit zugute. Ja. Also ich mag mich wirklich noch erinnern, als wir vor 5 Jahren mit Unternehmen gesprochen haben, da war es meistens über den Anwalt. Und heute ist es schon so, dass viele Unternehmen auf uns zukommen und halt da fragen, ja, wie können wir mit euch zusammenarbeiten? Wie könnt ihr uns auch helfen, unsere Produkte anders zu gestalten, weil es ist oft auch ein Problem. Große Unternehmen können nicht einfach so jetzt ihre Produktrange ändern und jetzt plötzlich alles komplett grün machen, weil sie verlieren dann ja auch bestehende Kunden, die vielleicht gerne haben, wenn eine Gesichtscreme Silikon drin hat oder so, ja? Oder ein Peeling, ja, Mikroplastik. Und diese Zusammenarbeit eigentlich finde ich super spannend. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie sich Coachica da finanzieren kann. Ja. Ganz viel läuft natürlich auch über den Nutzer. Das heißt, wir bieten ein Coaching Pro an. Das hat zusätzliche Funktionen, zum Beispiel ein Offline-Scanning. Und das sind Themen, wo wir sagen, das schränkt jetzt die Nutzung nicht ein. Also man kann wählen, man nimmt entweder halt die Gratis-Version, was dann mit der Werbung rauskommt, oder leistet sich dann dieses Abo und hatten keine Werbung drin, plus ein paar kleine Zusatzfunktionen. Und vielleicht noch, wieso Abo? Da werde ich ganz oft gefragt und da gibt es auch ganz was für aggressive Kommentare, wieso wir ein Abo verlangen. Ganz einfach, wir müssen unsere Mitarbeiter auch monatlich bezahlen. Ja, und nicht nur einmal.
Ja, also ich finde es mega wichtig. Und einerseits verstehe ich, dass viele sagen, hey, warum bezahlen, muss ich dafür bezahlen und sonst was? Aber ey, ja, wie soll es sonst funktionieren? Und gerade wenn ihr ein gutes Produkt haben wollt, ihr wollt was verändern, ihr wollt es ja weiterentwickeln und ihr müsst es ja auch irgendwie weiterentwickeln, dann finde ich es gut, wie soll es sonst funktionieren? Und darum finde ich es auch so einen tollen Punkt, weil euch geht es darum, wirklich einen sozial oder ja, also ein Problem zu lösen. Ihr habt eine Mission. Und dann nicht diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, wir sind auf Spenden, auf Stiftungen oder von Stiftungen abhängig, sondern wir probieren daraus selbst ein Geschäftsmodell zu machen oder nicht nur probieren, sondern ihr habt eins gemacht und seid damit auch wieder unabhängig voneinander. Und ihr habt ja eine kostenlose Variante. Und ob die jetzt ein bisschen Werbung hat oder nicht, ist es, wie du sagst, es kostet ja alles, alleine die Serverkosten, kann ich mir vorstellen, sind schon da. Und genauso dann natürlich auch die ganzen Mitarbeiter. Darum finde ich das völlig verständlich und einfach so, so, so wichtige Sache für Unternehmen, die sagen, oder für generelle Organisationen, die sagen, sie wollen ein soziales Problem anzulösen, dann nicht immer gleich diesen Schritt zu machen, wie es früher, ich glaube mal, tendenziell noch mehr war, zu sagen, wir gehen nur über Spenden, sondern halt irgendwas zu schaffen, wo man selbst irgendwie nennen. Ja, Geld generiert. Also einfach ändern. Ich möchte nochmal auf einen Punkt drauf eingehen, was du vielleicht gerade so ein bisschen angedeutet hast. Und zwar auf Gegenwind von anderen Unternehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade beim Anfang, wenn der Nutzer halt was einscannen konnte und dann stand da irgendwas, ja, das und das alles drin, was nicht gut ist, dass das vielen Unternehmen natürlich nicht gefallen hat. Also habt ihr sicherlich einiges an Gegenwind bekommen. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, es war jetzt nicht so, dass wir jetzt extrem viel Gegenwind hatten. Also das muss man schon nachsagen. Es war vielleicht am Anfang vor eben so, gut, ganz am Anfang war es noch komplett anders. Ich sag mal, als wir die Firma gestartet haben, so knapp 5,5, 6 Jahren, da war Social Media noch einem ganz anderen Niveau. Und Unternehmen waren sich halt noch nicht so gewohnt, auch transparent zu kommunizieren oder direkt auch mit Konsumenten zu kommunizieren. Und ich glaube, das hat sich schon auch vielleicht dank Social Media, ich weiß es nicht, geändert. Und ist irgendwie dann so zur Haltung, ich kann ja eh nichts dagegen machen, ne? Versuche das zumindest irgendwie so ein bisschen zu kontrollieren. Und ich kann dazu sagen, wir haben heute ja verschiedene, wir kriegen zum Beispiel Produktdaten direkt von Unternehmen teilweise. Und ich finde das schon ein toller Schritt. Also die unterschreiben natürlich auch, dass ihre Produktdaten, die sie uns senden, automatisiert, dass die korrekt sind. Ja, das ist da ganz wichtig. Die können da nicht irgendwie einfach die dann fälschen oder so, dass alles grün ist, sondern sie wird auch kontrolliert. Aber ich glaube schon, das zeigt eigentlich, dass Unternehmen einfach sagen, okay, ich will einfach dort irgendwie dabei sein, auch sicher ein bisschen auch kontrollieren im Sinne von, dass halt die Daten alle korrekt sind, oder zum Beispiel auch neue Produkte, die dann vielleicht besser sind, dass die dann direkt angespielt werden. Und die Produkte werden tendenziell besser, muss man sagen. Das ist, viele Produkte, die halt bei uns teilweise noch drin sind, weil man muss auch sehen, auch Produkte, die nicht mehr im Verkauf sind, werden noch gescannt. Zu Hause oder so, das sind irgendwo noch im Schränkchen ganz unten. Und ja, Und wir können ja auch nicht einfach so rausnehmen. Also sei es da so Jugendzünden oder so, was man nennen kann. Die sind halt immer noch da und ersichtlich. Und auch das ist, gehört halt auch dazu. Ja. Aber ich denke mir schon, diese Zusammenarbeit, die Entwicklung ist eigentlich gut. Ist eigentlich gut. Die Unternehmen wissen, dass sie was machen müssen. Und einige sind da ein bisschen weiter, einige ein bisschen weniger weit, aber die Tendenz ist schon Richtung zu besseren Produkten. Und zwischen auch die Kommunikation, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob du diesen Spot oder das Plakat, glaube ich, von Burger King gesehen hast, mit diesem verschimmelten Burger. Und die haben mit dem verschimmelten Burger auf Werbung gemacht, dass sie halt keine Konservierungsstoffe verwenden. Und das zeigt schon auch, dass auch solche Unternehmen, von denen es eigentlich nicht erwartet, schon nach diese Richtung gehen müssen.
Hm. Ja, voll gute Entwicklung, auf jeden Fall. Und es hört sich auch an, als wenn ihr mit anderen Unternehmen einfach mit denen eine gewisse Partnerschaft eingehen wollt. Das ist gemeinsam eine. Also ihr unterstützt sie ja auch irgendwie zu sagen, wie könnt ihr bessere Produkte machen, indem ihr denen auch vielleicht zeigt, was von den anderen, was von den Nutzern, von den Verbrauchern gewollt wird. Und was hat dir geholfen oder was ist so deine Erfahrung für diese Partnerschaft möglichst gut zu gestalten irgendwie? Ich kann mir vorstellen, dass es an manchen Stellen schwierig ist, weil gerade wenn es darum geht, wenn eine Organisation halt, geht es ja oft um deren Gewinn. Und du hast ja schon gesagt, die können nicht einfach ein Produkt rausnehmen aus dem Sortiment. Und wie kann man dann trotzdem diese Beziehung so gestalten, dass es als partnerschaftlich ist, dass man sagt, hey, wir gehen gemeinsam eigentlich in eine Richtung?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Erwartungen managt. Also auch ganz klar quasi absteckt, was möglich ist, was nicht. Und das ist genau der Punkt auch, der am Anfang ein bisschen Zeit braucht meistens, bis dort halt auch so ein bisschen Vertrauen aufgebaut wird auf beiden Seiten. Was wir eben ganz klar am Anfang an sagen, ihr könnt es noch so viel bezahlen, wir können eure Bewertung nicht ändern. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Und das respektieren die meisten auch. Auch wenn sie teilweise andere Meinungen haben, ja, ich meine, sonst würden sie die Produkte ja nicht anders gestalten. Aber ich glaube, das ist so irgendwie so mal am Anfang, das ist, was wir so entdeckt haben jetzt bei den meisten Kooperationen, die wir haben mit Herstellern, dass so diese Zeit am Anfang Investitionen von beiden Seiten eigentlich braucht, und zwar Investitionen einfach Zeit in Kommunikation, in Erklärung, in Verständnis. Und wenn man das mal so überschritten hat, dann kann man da ganz spannende Sachen dann daraus entwickeln.
Ja, voll gut. Auch den wieder, wo dieser Punkt der Transparenz, wie wichtig das ist. Aber ansonsten auch einfach wieder offen sein für die Meinung des anderen. Auch von eurer Seite nicht zu sagen, hey, ja, geht nicht und wir bleiben bei unserem Standpunkt, sondern zu gucken, was hat der andere zu sagen, warum machen sie das?
Genau, es gibt tatsächlich auch Situationen, wo wir sagen müssen, wir haben ja, das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, wir haben ein eigenes Research-Team, und das sind, also wir geleitet so von Router hat R&D-Background von Procter, also die hat tatsächlich Produkte entwickelt für Procter, ist da jahrelang eigentlich aus diesem Bereich gekommen und versteht halt genau, wie das funktioniert. Oder die Mandy, die bei uns CEO ist, kommt auch aus dem R&D. Da hat man schon auch eine gemeinsame Ebene, wo man auch auf wirklich dann ins Detail gehen kann. Ja. Und auch dort, und meistens oft sitzen ja auf der anderen Seite beiden Unternehmen auch Wissenschaftler am Tisch. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch schon Sachen bei uns geändert haben, die von Unternehmen gekommen sind, wo sie einfach gesagt haben, es ist nicht gerecht so. Ja. Und ein Beispiel, das ich geben kann, ist, wir haben bei Haarfärbemittel haben wir jetzt die Bewertung deaktiviert, weil wir können es nicht wirklich gut bewerten. Und das ist eigentlich über ein Unternehmen gekommen, die haben gesagt, hey, das stimmt so einfach nicht, ja. Und du kannst halt eine Haarfärbe damit nicht gleich bewerten wie jetzt eine Gesichtscreme, ja, mit dem gleichen eben es sind da wirklich giftige Inhaltsstoffe. Ist halt so einfach, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das stimmt, ist da nicht korrekt und das deaktivieren, bis wir dort eine Lösung haben, die korrekt ist. Das heißt, auch dort der Austausch mit ganz verschiedenen Stakeholdern. Also das sind Unternehmen, sind Nutzer, das sind die NGOs, wo wir auch extrem intensiv zusammenarbeiten. Also zum Beispiel mit dem BUND zum Thema Mikroplastik, da kommt auch sehr viel Feedback von uns wieder zurück zum BUND und man einigt sich dann auf gewisse Definitionen zum Beispiel und arbeitet dann so quasi gemeinsam weiter.
Voll gut. Ja, voll interessant. Finde ich auch wichtig, einfach, dass du nochmal zeigst, da, wie wertvoll es ist, einfach mit den verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten und da einfach offen dafür zu sein. Und wenn wir uns so langsam dem Ende neigen, würde ich nochmal gerne kurz auf Einschränkungen eingehen. Weil man kann nicht alles machen. Und klar, viele Sachen sind gut, aber man muss sich erst noch für manche Sachen entscheiden. Und manchmal ist es auch einfach Sinn, Einschränkungen zu haben. Und bei euch ist ja auch so, ja, ihr habt ja, ich sag mal, ja, das hauptsächlich ist ja die App, die ihr habt. Gleichzeitig habt ihr auch noch eine Webseite, was ja auch, wo man noch viele Produkte findet. Und je mehr jetzt, habe ich zumindest bei euch gelesen, probiert ihr immer mehr die App auszubauen und teilweise Funktionen von der Webseite wegzunehmen. Und dort, dass die dann ein bisschen, ja, einfach dort Einschränkungen sind. Kannst du dazu ein bisschen was sagen in deinem Hintergrund? Warum ist es so wichtig und warum habt ihr euch entschieden dafür dann?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, wenn man mit limitierten Ressourcen arbeiten muss. Und wir sind ein Team heute von 24 Personen. Das klingt jetzt, ja, ich weiß, je nach Standpunkt ist das sehr wenig oder sehr viel. aber muss sich einfach vorstellen, dass natürlich diese Personen nicht alle jetzt in der Entwicklung arbeiten. Und wir haben aktuell, glaube ich, etwa gut ein Drittel vom Team arbeitet wirklich in der Entwicklung. Und da ist immer so halt einfach die Frage, was kann ich machen, wo habe ich am meisten Impact? Und jetzt bei der Webseite aber ist es auch so, dass die Nutzung eigentlich direkt für als Konsument, die findet relativ, also im Vergleich viel, viel seltener statt als in der App. Also klassischerweise hat man die App halt dabei, wenn man einkaufen geht oder auch zu Hause oder so, ja, und kann dann ganz einfach Produkte scannen, was schon noch viel simpler ist, als im Web dann Produkte suchen. Und von dem her war sowieso die Entwicklung so, dass wir uns immer mehr auf die App fokussiert haben und dann irgendwann war einfach der Status so, der ganzen Personalisierung da, dass die App viel, viel weiter war. Und die Bewertung dann im Web einfach nicht mehr aktuell war. Und dann haben wir uns entschieden, dass das nicht mehr weiterzuentwickeln dort, sondern wirklich den Menschen, den Konsumenten, den Nutzern auch zu sagen, ladet euch die App runter. Und jetzt ist halt immer schon das Problem, dass es dann trotzdem Leute gibt, die Webseite genutzt haben, intensiv, aus verschiedenen Gründen, ob sie jetzt eben kein Smartphone hatten oder was auch immer. Und die haben wir verärgert. Und das hat uns sehr, sehr leid getan. Ich möchte mich auch hier an dieser Stelle nochmals entschuldigen bei all diesen Menschen, weil ich glaube, es hat vor allem, wir haben nicht gut kommuniziert in diesem Fall. Wir haben natürlich gesehen, in der Statistik sind ganz, ganz wenig Leute, die Webseite so nutzen. Und haben dann diesen Fehler gemacht, dass wir diese Menschen nicht gut informiert haben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass natürlich uns sich auch viele Menschen beschwert haben. Und wir nehmen es auch sehr ernst. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal wieder eine weitere Lösung bieten werden. Aber wie gesagt, momentan ist es für uns einfach nicht möglich.
Ja, vielen Dank, dass du es so teilst, auch so offen einfach. Und ich denke, das ist so ein wichtiger und elementarer Sachen, weil letztendlich jeder hat irgendwie limitierende Ressourcen. Und ihr seid jetzt nur 24 und selbst wenn Leute, die deutlich, deutlich ein Vielfaches Mitarbeiter haben, aber trotzdem immer limitierende Ressourcen. Es gibt immer deutlich mehr, was man machen kann. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dann zu sagen, man fokussiert sich auf manche Sachen. Und wenn man einfach probiert, jeden alles immer recht zu machen, dann wird's, ja, kann das nicht funktionieren. Und darum finde ich es auch gut, dass du sagst, ey, das Wichtigste ist dabei, oder eine sehr wichtige Sache zumindest dabei, das klar und deutlich zu kommunizieren. Mhm. Einfach offen zu sagen, hey, wie es ist. Und zu sagen, hey, ja, wir sehen euch und uns ist es nicht egal, wie es euch geht und uns wichtig. Trotzdem haben wir uns jetzt dazu entschieden, das halt anders zu machen und zu gucken, dass wir der Mehrheit da einfach am besten dienen können. Und die könnten theoretisch ja dann genauso auch einfach die App benutzen. Die allermeisten Menschen haben ja dann ein Smartphone.
Absolut, ja.
Und so ist es dann. Und wenn man dann auch einfach ein paar dann Kunden verliert oder Nutzer, natürlich ist es schade, aber ich glaube, es ist einfach eine Entscheidung. So ist es bei vielen Sachen.
Klar, also ich glaube generell, also wenn du es ansprichst, Thema Fokus, das ist wahrscheinlich so das Schwierigste überhaupt. Und gerade auch bei uns, da gibt es so viele spannende Themen und viele, viele spannende Anfragen von Unternehmen, von NGOs, von weiß ich was, ja, die irgendwas mit uns zusammen machen können und oft müssen wir Nein sagen. Und das tut oft wirklich sehr weh, aber du kannst da nicht nur sehr wenige Sachen machen schlussendlich. Ja. Und eigentlich besteht das Leben als Unternehmer aus permanent Nein sagen. Und ja, manchmal sagt man sich dann wahrscheinlich auch, vielleicht habe ich auch dort, eben ist auch wieder das Thema Entscheiden, ja, habe ich dann dort mal zum falschen Nein gesagt, das gibt's, absolut, aber man muss es einfach machen, sonst dreht man durch, ja, also es ist irgendwann braucht man ja auch noch ein bisschen Freizeit und den Kopf auch mal frei. Und was uns da hilft jetzt als Team ist, wir arbeiten mit klaren Zielen und sagen dann auch, okay, jetzt für eine gewisse Zeitperiode, jetzt für 3 Monate, also wir arbeiten mit OKRs zum Beispiel im Team, machen wir einfach jetzt diese Sachen. Ne? Und alles andere gucken wir dann an im nächsten Quartal. Ne? Und das hilft schon ganz gut, auch wenn es uns nicht immer gelingt.
Ja, finde ich so gut, dass du es auch nochmal betont, wie wichtig es ist. Das denke ich mich auch, den Fokus zu setzen. Ja, dann heißt es halt manchmal auch zu guten Möglichkeiten einfach Nein zu sagen. Ist so. Und da ist genauso wie der Punkt, wie wir es jetzt mit der Website und der App haben, ist halt genauso mit Funktionen. Man könnte ganz viele tolle Sachen machen und genauso kommen ganz viele Möglichkeiten von Kooperation. Aber wenn man alles probiert, dann rennt man irgendwie, macht man einen ganz kleinen Schritt in 1000 Richtungen und macht nichts vernünftig. Da lieber doch ein paar wenige Sachen, die dann aber richtig gut. 2 Fragen noch zum Abschluss. Und zwar, wenn jetzt mal so Gesundheit, Nachhaltigkeit, was ist in dem Bereich, auch wo ihr euch jetzt so bei CoachCheck so bewegt, eins der schlechtesten Ratschläge?
Schlechteste Ratschläge? Von uns, oder?
Nee, den du einfach in dem Bereich immer mal wieder hörst von anderen. Es gibt immer gewisse Ratschläge, die so kursieren. Was ist einer der schlechtesten Sachen?
Ganz schwierig, ganz eine schwierige Frage. Über solche Sachen, die ich, es gibt viele Sachen, wo ich mich manchmal ein bisschen nerve natürlich. Ich glaube so sehr eben an diesen Ansatz von Kollaboration. Und das bedeutet ja auch, dass man nicht jetzt einfach sagt, das ist schlecht und das ist gut, sondern dass es eben oft ein bisschen tiefer geht. Ich glaube, ein schlechter Ratschlag, oder ich sag dir mal 2, das sind ganz verschiedene. Ich find's ganz schlecht, auf Salz zu verzichten. Weil ich liebe gutes Essen und da gehört Salz dazu. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber ich glaube, ab dort irgendwann soll man auch ein bisschen genießen können. Ja? Es geht ja im Leben auch ein bisschen um das. Und ein anderes Thema zum Beispiel, das uns sehr, sehr stark beschäftigt, ist Palmöl. Jetzt haben wir ja die Situation, dass Palmöl Realität ist, ja. Und die eigentlich die Wälder abgerundet sind. Und da finde ich ja eigentlich den Ansatz vom WWF pragmatisch, wenn die sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach zu schauen, dass kein Regenwald, kein Wald mehr abgeholzt wird und dass man eigentlich auf den bestehenden Plantagen möglichst nachhaltig wirtschaftet. Ja? Und der Hintergrund ist ein bisschen Palmölpflanze liefert halt, ich glaube, am meisten Öl pro Quadratmeter oder zumindest als eine der Pflanzen, die am meisten Öl liefern. Und wenn man es jetzt in eine andere oder irgendwie sonst produzieren würde, dann müsste man einfach noch mehr, bräuchte man noch mehr Landwirtschaftsfläche für die Produktion. Von dem her ist das ein pragmatischer Ansatz. Im Gegensatz gibt es andere NGOs oder auch Experten, die sagen, Palmölverzicht ist der Weg. Und das ist, glaube ich, zu kurz gedacht, ehrlich gesagt. Damit denke ich eher ein schlechter Ratschlag.
Also hört sich auch danach an, Sachen, die halt gerade so komplex sind, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und da einfach so eine ganz klare Schwarz-Weiß-Antwort zu finden, ist wahrscheinlich dann einfach nicht so ratsam.
Absolut. Also ich denke, wir einfach gucken, dass es nachhaltig, also zertifiziertes Palmöl ist, ja, besten Bio.
Wenn du jetzt so jemand hast, der auch etwas verändern möchte, vielleicht einen Changemaker, einen Unternehmer, hast du für den 1, 3 empfehlenswerte Ressourcen? Kann ein Buch sein, kann irgendwie eine Initiative sein, die du toll findest, eine Software, irgendwas, wo Codecheck natürlich, irgendwie noch was anderes, was du sagst, was dir gefällt, was dir vielleicht weitergeholfen hat?
Als Buch würde ich Delivering Happiness empfehlen. Das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist vom Gründer von
Zappos.
Und ich finde, das ist so ein extrem schönes Beispiel, wie man eigentlich so den Alltag von einem Unternehmer oder von einem Startup verstehen kann. Eben auch die Downsides halt. Und einfach eben so, die waren wirklich einige Male kurz vor dem Bankrott und haben dann trotzdem es geschafft, dass das alles sehr, sehr erfolgreich wurde. Ich sag, das, was du angesprochen hast, ja, man sieht dann immer so das Endresultat und nicht eigentlich den Weg dorthin, der teilweise sehr steinig war, für vielen auch, für die meisten vor dem, glaube ich, 4. Jahr endet ja schon. Also es, die meisten Startups kommen gar nicht so weit, das muss man auch wissen. Das würde ich auf jeden Fall lesen. Das empfehle ich auch, habe ich auch meinen Mitarbeitern immer. Software. Ja, ich meine, ich liebe Hörbücher. Ja, also ich finde das super schön, auch zwischendurch für beides zum Lernen und für die Zerstreuung. Nutze da Audible als App. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt jemandem was bringt, wenn er ein Startup gründen will, aber man kann dort viele, gerade so in vielen Stunden, wenn man unterwegs ist, natürlich auch viele Bücher dann nochmal hören.
Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, es hat dir besonders als Hörbuch gefallen?
Ich habe gerade kürzlich ich kann einfach den Namen kurz, ich habe es gerade offen. Ist auch schon wieder ein paar Bücher her, merke ich gerade. Play Bigger, habe ich gerade kürzlich gehört. Das ist ein Buch über Category Building. Also das Bauen von Kategorien eigentlich. Also nicht mehr in Unternehmen zu denken, sondern wirklich in Kategorien. Und ich fand das sehr schön, dass da das sehr schöne Ansätze drin, wie man auch in Teams fokussieren kann, zum Beispiel auf große Challenges.
Okay, war gut. Genau. Ja, kenne ich noch nicht, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten Delivering Happiness kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich auch interessant, weil es so ein bisschen auch widerspiegelt ein paar Sachen, worüber du gesprochen hast. Und es halt auch da manchmal darum geht, einfach Einschränkungen zu nehmen und nicht Und das zu nehmen, woran man glaubt, was einem wichtig ist. Jetzt sind wir wieder bei Werte, das ist ein wesentlicher Punkt. Und was dann langfristig zumindest zu großem Erfolg führt, wie es bei Zappos ja auf jeden Fall war. Darum finde ich es mega gut. Also ja, danke für die Empfehlung dafür. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du nochmal hervorheben oder ist dir vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen in dem Gespräch?
Nee, also ich würde mich super freuen, auch wenn die Zuhörer mit uns auf diesen Weg gehen würden, von eben wie gesagt, an die Welt schaffen, wo wir einfach bessere Produkte finden, gesunde Produkte finden, nachhaltige Produkte finden. Und da ist natürlich klar, schön, wenn ihr alle die App downloaden würdet, kann mehr Informationen auf unserer Webseite dazu finden. Das ist cocheck-app.com. Dort gibt es noch den Link zum Download. Und ich würde trotzdem noch einen zweiten, das gemeint ist, nur einen CTA nennen. Aber es wäre auch schön, wenn sich gerade Firmen, die sich ja vielleicht Leute, die sich auch professionell interessieren für uns, sich dann auch über LinkedIn Cocheck folgen würden. Es gibt immer so sehr tolle auch Auswertungen. Gucken auch, dass wir Trends dort kommunizieren können und sicher sehr, sehr spannende Inhalte.
Sag mal nochmal, also wenn eine Organisation, also einerseits ist es mal für jeden Nutzer, was ja jeder eigentlich irgendwie ist, ist auf jeden Fall die App. Man findet man dann halt, je nachdem, Android oder iOS, was man halt benutzt, einfach. Ansonsten für Organisationen und Unternehmen, hast du gerade schon angesprochen, für die es auch interessant sein können, wo sollen die hingehen oder was habt ihr da direkt?
Also eben einfach LinkedIn, dann nach Cocheck suchen und wir haben dort eine Seite, da haben wir fast täglich eigentlich neuen Content. Das sind eben zum Beispiel Trends. Also wir gucken, was sich unsere Konsumenten, bewusste Konsumenten wünschen und werten das auch ein bisschen aus, veröffentlichen das auch, haben auch teilweise so Teamwochen, vegane Wochen etc. auf Instagram, also auf allen sozialen Kanälen.
Okay, perfekt. Super. Dann, Boris, vielen Dank, dass du so ein bisschen deine Erfahrung geteilt hast, aber auch vor allem vielen Dank für eure Arbeit, generell auch ans Team, was ihr mit Cocheck macht. Ich finde es eine super Sache, die App, was, glaube ich, ja wirklich vielen Menschen einfach weiterbringt und dazu führt, dass jeder besser ein gesundes, aber auch nachhaltiges Leben führen kann. Also vielen, vielen Dank dafür.
Super, danke dir, Simon. Ich finde es auch ganz, ganz gut, dass du es nochmals erwähnst. Wie gesagt, es ist ein extrem starkes Teamwork und da gehörten viele, viele, viele tolle Menschen gehören da dazu, die wirklich täglich extrem viel Arbeit investieren in das Thema, weil sie dran glauben. Und ich finde das super schön, mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu können. Das ist ein Privileg. Das hat man ja nicht in vielen Stellen so. Und ja, also auch nochmals von meiner Seite her, auch Dank an die, ja, auch Dank an die vielen Nutzer, die uns, wie gesagt, auch immer sehr schön Feedback geben und uns helfen, uns permanent weiterzuentwickeln.
Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.